Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge bei Global Verbal, dem Real Talk Podcast mit Patrick.
Hallo, lieber Silly.
Danke, dass du heute wieder dabei bist. Ich weiß nicht, wie ich diese Folge jetzt einleiten soll, weil du hast mir nur einen Namen verraten. Mhm. Diesen Namen verbinde ich mit dem nächsten größten wahnsinnigen Deutschen,
ja,
würde ich jetzt sagen. Also für mich, weil dass dieser Mensch die ganze Elite weltweit zu einer Versammlung bringt, deutet für mich eigentlich, dass dieser Mensch sehr viel Einfluss hat. Um wen es geht, wirst du gleich sagen. Ich möchte noch gar nicht viel dazu verraten. Aber ich habe überhaupt keine guten Verbindungen zu dem Namen. Überhaupt keine guten Verbindungen. Und schon während der C-Krise, ja, was 2020 gestartet ist, hat er sogar ein Buch rausgebracht. Das sind die Infos, die ich so habe. Mit dem Great Reset. Alleine der Titel. Deshalb bin ich schon richtig gespannt auf die Folge. Also für mich, wie gesagt, der nächste Größenwahnsinnige. Aber jetzt übergebe ich an dich. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, genau. Also ich glaube, die meisten werden schon wissen, worum es geht. The one and only Klaus Schwab. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren zu einer der meist bekannten und meist gegoogelten Persönlichkeiten weltweit. Er hat natürlich in den letzten 3 Jahren insbesondere sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch sehr viel global geändert. Ich persönlich bin ein Mensch, ich gehe an bestimmte Dinge immer sehr analytisch ran. Und ich wollte schon immer mal wissen, was ist das eigentlich für ein Typ? Wo kommt der her? Was ist sein Erfolgsgeheimnis, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte? Und vor allem, wie konnte ein Klaus Schwab zu dieser Person werden, die er heute ist? Und wenn du dir diese Puzzleteile mal zusammenbaust, dann wird dir einiges klarer, wie die Erfolgsstory eigentlich ist und warum wir gerade diese Zeiten und diese Veränderungen weltweit erleben, die wir eben nun mal gerade erleben. Und was für Auswirkungen wird das auf die Zukunft haben. Und deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich glaube, das bekannteste Zitat ist, du wirst nichts mehr besitzen und glücklich sein. Und ich habe mich lange gefragt, wie will der das machen? Also wie soll das funktionieren? Und auch die Lösung, die Auflösung dazu, wie er es machen wird, sehr wahrscheinlich, wie das Ganze umgesetzt wird, auch das kommt heute in dieser Folge. In diesem Sinne, herzlich willkommen, schnall dich an.
Ich sitze bereit.
Generell, Klaus Schwab, wenn du den Namen hörst, du hast schon so in der Einleitung ein bisschen was dazu gesagt, aber was verbindest du noch mit dieser Person? Also wie würdest du für dich diese Person beschreiben?
Also ich sehe ihn nicht als den Klimaretter, so gesehen, nur er führt halt nicht, sondern er lässt die Leute reden und sitzt immer nur im Eck rum. Wie kann man sich das leisten, dass man einfach so viel bekannte Menschen auf einem Fleck versammelt und alle fliegen ja mit Privatjets ein und wollen das Klima retten? Da parken so viele Privatjets, Flügel an Flügel, weil der Flughafen oder dieser Flugplatz gar keinen Platz hat. Und dann kommen die und wollen die Welt retten vor uns, die zu viel Strom verschwenden, zu oft fliegen mit einem Linienflugzeug, die einen Benziner, einen Diesel fahren, keine Ahnung, die falsche Heizung installiert haben zu Hause und. Also ich sehe ihn nicht als globaler Klimaretter. Ich sehe ihn mehr als dieser James Bond-Bösewicht. Also die ganzen James Bond-Folgen von früher, den könntest du in einen James Bond-Film reinpacken, so wie er aussieht mit der Glatze. Bam, hätte eine geile Actorfigur.
Es gibt ja ein paar Karikaturen oder ein paar, ja, spannende Bilder, können wir mal einblenden. Mr. Evil, kennst du Mr. Evil?
Ja, klar.
Ja, so ein bisschen, gibt es ja so das eine oder andere Foto von ihm.
Er ist übrigens derjenige, der Philipp Amthor als Harry Potter bezeichnet. War aber cool. Es war ein sehr authentisches Lachen von Patrick. Ne? Es war die erste Lacher in einer Podcast-Folge, ne?
Ja.
Übrigens, die Podcast-Folge findest du hier oben. Kannst mal reingucken. Es geht um das Luxusleben deutscher Politiker weiter.
Steigen wir mal ein. Klaus Schwab ist 1938 in Ravensburg geboren. Der Vater stammt aus der Schweiz, die Mutter ist Deutsche. Und er selbst ist heute mit einer Schweizerin verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter, hat selbst die deutsche Staatsbürgerschaft, wollte schon immer gerne die Schweizer Staatsbürgerschaft haben, hat er auch mehrmals schon beantragt, aber die sogenannte Ehrenbürgerschaft wird ihm immer wieder von der Schweizer Regierung verwehrt.
Und obwohl er so viel tut für das Klima.
Obwohl er so viel tut für das Klima und für die ganze Welt natürlich.
Ja.
Das World Economic Forum, so wie wir es kennen, wurde 1971 gegründet und sein Sohn Oliver Schwab ist mittlerweile Leiter des WEF-Büros in Peking. Auch er hat natürlich Familienmitglieder mit in das Unternehmen mit eingeführt. Und somit glaube ich, sollte jedem klar sein, wenn ein Klaus Schwab, der mittlerweile auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, wenn der nicht mehr ist, muss man nur eins und eins zusammenrechnen, wer dann wahrscheinlich seinen Posten übernehmen wird. Dann hat er 2004 die Young Global Leaders gegründet. Das war damals die Organisation, wo schon Baerbock, Lindner und Co. bei Klaus Schwab auf dem Schoß saßen.
Trudeau
zum Beispiel, Macron. Genau. Ja, die Big Names, ja, die heute seltsamerweise
zufällig alle von dem Volk gewählt wurden.
Danach. Ganz genau. Und heute große Positionen besitzen. 2011 ging dann der nächste Schritt weiter. Er wurde nämlich Gründer der Global Shapers Community. Und das ist ein Netzwerk von mehr als 6000 jungen Menschen, die örtlich, regional und global Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen wollen und diese auch annehmen. Was auch immer das bedeutet. Und die Top 50 dürfen jedes Jahr zum World Economic Forum, zum Wirtschaftsgipfel dazu reisen. Das funktioniert wohl irgendwie so über so eine Art Punktesystem. Und als ich das in der Recherche schon gelesen habe, hat mich das an etwas erinnert. Und zwar so ein bisschen das System von Scientology. Ja, da gibt es ja auch so ein Punktesystem, ja, und da gibt es ja auch einen ganz kleinen elitären Kreis und da musst du dich beweisen und es geht ja darum, dich weiterzuentwickeln und Gutes zu tun in der ihrer Welt.
Ja? Vor allem Scientology ist ja stark umstritten. Mit dem bekanntesten Gesicht Tom Cruise ging das ja in den letzten 15 Jahren extrem durch die Medien.
Ja.
Und dass dieser WEF nicht umstritten ist, sieht man auch, wie gut vorbereitet anscheinend Klaus ist. Das nennen wir ihn Klaus.
Klausi, ja. Klaus. Genau. Er selber hat mittlerweile zahlreiche Preise und Orden verliehen bekommen. Er besitzt verschiedene Ehrendoktortitel und ja, ist somit quasi an verschiedensten Universitäten eingeschrieben, wie zum Beispiel natürlich in Genf, in Peking und aber auch in Israel. Auch das fand ich sehr spannend.
Aber eins hat er noch nicht.
Ja,
den Oscar. Die Staatsbürgerschaft der Schweiz.
Das stimmt.
Ja. Also, schönen Gruß an die Schweizer.
Ja, ich glaube, das absolute Erfolgskonzept von Klaus Schwab ist einerseits das Networking. Er ist ein hervorragender Netzwerker, denn das World Economic Forum hat ja Jahrzehnte gebraucht, um das zu werden, was es heute ist. Und er hat dann ja auch ein Buch veröffentlicht. Wir wissen ja alle, wie lange braucht man, um ein Buch zu schreiben? Ja, das schüttelst du dir nicht einfach so aus dem Arm. Also auch hier gibt es natürlich klare Indizien dazu, dass das Buch schon lange vor dem Ausbruch geschrieben wurde.
Also die Faktenchecker würden jetzt sagen, nee.
Völliger Unsinn, ja. Verschwörung.
Wir wissen aber nie, wer diese Faktenchecker sind, weil wir, weil ich habe das ja auch in den letzten 3-4 Jahren immer so mitverfolgt, wenn irgendwie was rauskam, ein Thema, dann gab es immer diese Faktenchecker und die Experten, die waren immer geheim. Man wusste nie, wer diese Leute sind. Ja. Deshalb, Faktenchecker würden jetzt sagen, nein.
Genau. Die Faktenchecker werden ja übrigens, kamen wir dann auch raus in Deutschland, von der Regierung bezahlt übrigens.
Ne? Natürlich.
So. Und ja, das bekannteste Zitat von ihm ist, wie schon gesagt, in 10 Jahren werden sie nichts mehr besitzen und glücklich sein.
Nach einem Bericht des Weltwirtschaftsforums strebt die Organisation bis zum Jahr 2030 eine Welt ohne Privateigentum an. Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser.
Es gibt aus diesem Buch nochmal ein weiteres spannendes Zitat und das Zitat lautet: Ein Leben ohne Eigentum wird sicherlich eine wertvolle Erfahrung für all diejenigen sein, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, um ihr Eigentum zu erwerben.
Das WEF schweigt über die Frage, wer in dieser neuen Welt regieren wird.
So, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir Folgendes gedacht. Lieber Klausi und all deine Netzwerk-Community, wenn ihr der Meinung seid, ohne Eigentum lebt es besser, dann fangt ihr doch mal damit an. Dann seid ihr doch mal ein Vorbild. Gebt euer Eigentum ab, lebt mal ein paar Jahre so und dann sagt uns mal, wie es war. Und dann kann sich der Rest der Bevölkerung immer noch entscheiden, ob sie es auch so machen wollen.
Ich weiß nicht, wer das alles unterschreibt, durchwinkt und zulässt.
Kommen wir gleich zu. Die Lösung wird noch präsentiert.
Okay.
Vielleicht hast du es mitbekommen, Deutschland hat ja freiwillig im letzten Jahr die gesundheitlichen Hoheitsrechte, also in allen gesundheitlichen Angelegenheiten für das deutsche Volk, hat der liebe Herr Lauterbach sämtliche gesundheitliche Hoheitsrechte der deutschen Bevölkerung freiwillig an die WHO abgetreten. Das bedeutet, die WHO entscheidet in Zukunft, was ist eine Pandemie, wann gibt es eine, was ist zu tun, wie oft impfen und so weiter und so weiter. Für alle, die das nicht wissen, die WHO ist eine private Organisation, die weder von dir noch von mir noch von dir gewählt wurde. Wo ich mir persönlich sage, was habe ich mit der WHO zu tun? Also wie kann es sein, dass eine private Organisation darüber bestimmt, wann darf ich raus, wann nicht, wann muss ich mich impfen lassen, wie oft und wie kann das sein? Zumal nochmal an der Stelle auch meine persönliche Meinung, es ist ja in unserem Grundrecht verankert, ja, dass ich das Recht auf meine eigene körperliche Unversehrtheit habe. Das heißt, ich bestimme, was mit meinem Körper mache und was nicht. Wenn du aber weißt, dass Deutschland der größte Geldgeber der WHO ist, dann kannst du einfach eins und eins zusammenzählen.
Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, das galt nur vor der C-Krise.
Genau.
Ich kann mich erinnern, als ich noch in Österreich gelebt habe, sobald irgendein Arznei im Fernsehen abgespielt wurde durch eine Werbung, gab es immer, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Ja.
Während dann die C-Krise kam,
stand unten, fragen Sie Lauterbach.
Nee, da gab es gar keinen Hinweis. Ja. Keinen Hinweis.
Wissen Sie, ich glaube ja nicht so an die Wissenschaft, weil die glauben auch nicht an mich. Auf der anderen Seite komme ich ja viel rum und habe gerade in dieser Zeit eine Menge Sozialkontakte. Da gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und hol mir eine Boosterimpfung. Das wirkt nämlich, auch wenn man nicht dran glaubt.
Ja.
Das heißt, diese Hinweise verschwanden auf einmal. Ich weiß nicht, ist das jemandem aufgefallen, der zuhört, zuschaut? Diese Hinweise waren weg.
Komm, wir gehen jetzt impfen, du kannst mir vertrauen. Wir tanzen und wir singen, dann leben wir im Traum. Baby, lass uns impfen.
Freuen wir uns zurück. Alle Infos auf lassunsimpfen.at.
Genauso wie wir eine Podcast-Folge davor mit diesen nackten Menschen, die rumtanzen, FSK 18 und so weiter, du wolltest die Terminator 2 angucken. Es gab immer diese Hinweise, ab dem Alter kannst du den Film gucken, ab dem Alter kannst du die Sendung gucken. Wenn du die Medizin dir besorgen möchtest, frag den Arzt, Apotheker. All diese Hinweise sind weg.
Ja.
Fällt das nur mir auf?
Ich finde es heftig, dass eben auf diese Themen einfach nicht kein Wert mehr gelegt wird.
Ja.
So, kommen wir noch mal zu dem Thema, du wirst nichts mehr besitzen und glücklich sein. Ja? Wie wollen die das machen? Und hier gibt es zwei wichtige Themen, über die sich bitte jeder mal bewusst sein muss. Und ich habe dazu schon mal selber eine eigene Podcast-Folge in meinem eigenen Podcast veröffentlicht. Vielleicht können wir die Folge mal ganz kurz hier einblenden. Und Punkt Nummer eins ist, wie sie es machen wollen, Eigentum ist eine Illusion. Was genau meine ich damit? Gehen wir mal ein klassisches Beispiel. Sagen wir mal, du besitzt eine Immobilie oder du besitzt ein Auto. Dann ist die einzige Möglichkeit, wie du rechtsmäßig der Besitzer des Autos oder der Immobilie bist, die einzige Möglichkeit ist, dass genau diese Definition im Gesetz verankert wird. Was passiert jetzt, wenn der Staat irgendwann auf die Idee kommt und dieses Gesetz ändert? Dass er beispielsweise sagt, okay, wir ändern einfach die Gesetzeslage aufgrund der aktuellen Situation, wird Privateigentum bei Immobilien nicht mehr möglich sein. Es wird gesetzlich einfach verändert. Was willst du dann tun? Was machst du dann? Und deswegen muss das bitte jedem klar sein, dass wirkliches Eigentum nur dann so lange ein Eigentum dir persönlich ist, solange der Staat es gesetzlich ermöglicht.
Erlaubt.
Ganz genau. Und das ist die größte Gefahr. Also von der Umsetzbarkeit relativ einfach. Der Staat kann einfach Gesetze ändern. Und wie einfach er das tun kann, haben wir in den letzten 3 Jahren erlebt.
Wollte ich gerade sagen, da wird schnell mal über Nacht werden Gesetze angepasst, verändert und niemand kriegt's mit. Und damit du es nicht mitkriegst, werden dann irgendwelche schwachsinnigen Themen im Fernsehen auf und ab gespielt. Ne?
Und sie verstecken es natürlich auch. Ja? Wir haben aktuell Thema Enteignung. 2 einfache Beispiele. Beispiel Nummer 1 Deutschland, das neue Heizungsgesetz. Sollte das so kommen, dass gewisse Immobilien zwangsrenoviert werden, wird alleine dadurch, das ist eine versteckte Enteignung, wird es alleine dazu kommen, dass es Menschen geben wird, die sich diese Renovierungsmaßnahmen, die gesetzlich Zwang sein werden, nicht mehr leisten können. Können sie nicht mehr leisten, dürfen sie das Haus nicht mehr bewohnen, sie dürfen es nicht mehr vermieten. Das heißt, der Staat beschlagnahmt deine Immobilie, renoviert sie entsprechend der Vorgaben auf Steuergeldkosten und somit bist du dein Eigentum los. Ja? Dass das tatsächlich funktioniert, sehen wir gerade in Amerika. In Amerika gab es die Situation, dass ja die Zinsen deutlich angehoben wurden. Das heißt, die Leute kamen in die Situation, dass sie ihre Mortgage, also ihre Kreditraten, nicht mehr bezahlen konnten. Wer war der Retter? BlackRock.
Ich sag's nicht.
BlackRock war der Retter, ja. Ist der Retter. Die kaufen momentan alles, was nicht nie- und nagelfest ist, kaufen die in Amerika an Eigentum auf, an Immobilieneigentum. Und somit werden die Reichen immer reicher und die Leute verlieren immer mehr ihr Eigentum. So werden sie, so wollen sie es letztendlich machen. Das ist für mich letztendlich auch ziemlich plausibel, wie einfach du Menschen um ihr Eigentum bringen kannst. Indem sie sämtliche Assets zukünftig auf einer Blockchain tokenisieren wollen. Das bedeutet, wenn du eine Immobilie besitzt, hast du jetzt aktuell einen Grundbucheintrag. Klassisch in Papierform, im Dokument hinterlegt bei deiner Behörde.
Hier in Dubai heißt es Title Deed.
Genau.
Beim Dubai Land Department hinterlegt.
Ganz genau. So, zukünftig wird es dieses Dokument nicht mehr geben, beziehungsweise wird es digital geben auf einer Blockchain. So, Frage jetzt an dich. Die einzige Möglichkeit, dass du der Besitzer dieser Immobilie dann zukünftig bist, ist der Nachweis auf der Blockchain. Was macht der Staat jetzt, wenn er deine Daten auf der Blockchain blockt oder löscht? Wer ist denn dann der Besitzer?
Also, ich nicht mehr.
Das bedeutet, man weiß heute schon, das Ziel der Regierung ist, sämtliche Assets in unterschiedlicher Art und Weise zu tokenisieren, um sie auf Blockchains zu speichern. Und diese Blockchain sind dann letztendlich ja im Besitz der Regierungen. Und jetzt musst du nur noch eins und eins zusammenzählen.
Ich habe in der Dubai Marina gelebt. Mhm. 3 Jahre in einer Wohnung, 71. Stockwerk. Blick auf die, also dein Nachbar war ich.
Ja.
Blick auf die Marina runter. Und der Eigentümer, der kam auf mich, nachdem ich schon eingezogen war, kam auf mich zu, weinend. Silly, ich brauche bitte die Miete auch für das kommende Jahr. Weil in Dubai macht man einen Mietvertrag und man zahlt einen Scheck für ein Jahr voraus. Der braucht auch das nächste Jahr. Sage ich, ja, aber ich habe nur ein Jahr Vertrag. Ja, wir machen alles, ich brauche Geld. Sage ich, warum? Ihm hat der Staat in Äthiopien alles weggenommen. Er hatte Hotels, er hatte Wohnungen. Und durch das, dass es ihm sehr gut ging, hat er natürlich auch in Dubai investiert. Hatte sogar im gleichen Stockwerk 2 Wohnungen, meine und gegenüber, wo ein Arzt drin wohnte. Und er hat noch eine Villa gehabt. Er hatte keine Kohle mehr. Das heißt, der Staat in Äthiopien hat ihm alles weggenommen und ihm blieb nur noch das, was er in Dubai hatte. Also, mit dem konnte er dann eben seine Familie durchfüttern. Und Gott beschütze jeden, der im Dachraum lebt und vielleicht auf sowas, auf jemanden zukommen könnte, der Immobilien besitzt oder Wertgegenstände. Wenn sowas kommt, mit oder ohne Krieg, wow, da möchte man echt nicht in der Haut stecken.
Du glaubst nicht, wie viele Anfragen wir auch bekommen zum Thema Vermögensschutz außerhalb Europas, Punkt 1. Und wie viele Anfragen ich kriege mit Netzwerkpartner, wir vermitteln Immobilien in Deutschland und so weiter, was ich mittlerweile komplett ablehne. Ja? Meine Mandanten bekommen keine Empfehlungen mehr für Immobilien in Deutschland oder Europa, genau aus diesen Gründen. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Vermögensschutz außerhalb Europas, weil die ziehen das radikal durch. Okay, kommen wir jetzt mal zu ein paar Zahlen, Daten und Fakten, um mal zu schauen, wie sozial ist eigentlich das World Economic Forum wirklich. Und zwar habe ich recherchiert, das Unternehmen macht etwa 300 Millionen Franken, etwa 310 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Hat insgesamt 700 Angestellte weltweit in verschiedenen Filialen. Also Genf haben wir schon gesagt, San Francisco haben wir am Start, wir haben New York, Peking und Tokio. Ja? Finanziert wird das ganze Unternehmen einerseits, und das fand ich sehr überraschend, durch staatliche Zuschüsse. Das bedeutet, das WEF bekommt auch Geld von einzelnen Staaten. Ja? Aber natürlich auch von Mitgliedsunternehmen und Privatpersonen oder Unternehmer hinsichtlich einer 1:1 Zusammenarbeit. Und hier gibt es insgesamt verschiedene Level. Du kannst dich also beim WEF in verschiedene Level einkaufen. Ja? Wir haben einmal das Basismitglied, dann haben wir den Partner und wir haben den strategischen Partner. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Coaching-Szene, wo du Silberpaket, Goldpaket, Diamondpaket kaufst.
Weißt du? Aber ich muss, damit ich jetzt folgen kann und vielleicht auch die Zuhörer, Zuschauer, welchen Benefit habe ich denn als Mitglied, Partner, was auch immer? Was erwartet mich da? Kriege ich irgendwo ein Stück Paradies dann, wenn die Erde gerettet ist? Was kriege ich davon?
Da kommen wir gleich zu. Lass uns mal über die Mitgliedspreise sprechen, ja? How much do I have to pay?
Verrät nichts.
How much is the price to sit on the table?
Ja? How much is the fish?
Genau.
Ist das Scooter?
Ja. Das Basisticket kostet dich 45.000 Franken pro Jahr, pro Mitglied. Ja, also knapp 50.000 Euro. Das Paket als Partner kostet dich 300.000 Franken pro Jahr. Und der strategische Partner sind 600.000 Franken pro Jahr. Strategische Partner sind meistens Unternehmen. Und hier ist alles mit on board, you name it. Wir haben dabei natürlich die Deutsche Bank, wir haben Audi mit am Start, Henkel, der Burda Verlag, die Allianz, Credit Suisse, Nestle und so weiter und so weiter. Also alles, was Rang und Namen hat, ist hier strategischer Partner. Übrigens, ja.
Komm, jetzt kommen wir auf den Punkt. Was haben die für einen Vorteil?
Ja.
Die ganzen Unternehmen, die du gerade aufgezählt hast, vor allem die Ursula.
Ja.
Die Ursula, die redet ja dort. Was haben die als Benefit davon?
Ganz einfach. Diese sogenannten strategischen Netzwerkpartner profitieren alle voneinander, untereinander. Ich betrachte das so ein bisschen wie eine Mastermind. Ja? Also wir haben ja hier in Dubai einige sehr erfolgreiche Unternehmer, die sehr erfolgreiche Masterminds haben, die auch sehr viel Geld dafür investieren, um an dieser Mastermind teilzunehmen. Warum macht man das? Einerseits, um Wissen mitzunehmen, ja, Content mitzunehmen. Das findet ja beim WEF auch statt. Man diskutiert ja über Zukunftsthemen. Aber die Unternehmen, die strategische Partner, präsentieren sich ja auch selbst. Und jetzt werden hier untereinander Deals gemacht. Jetzt stell dir mal vor, du bist Unternehmer oder CEO von einem großen Unternehmen. Nehmen wir mal die Deutsche Bank.
Oder Audi.
Nehmen wir oder Audi.
Fahrzeughersteller, ja.
Jetzt habe ich die Möglichkeit, am gleichen Tisch zu sitzen mit einem Lindner, mit einer von der Leyen und sonstigen Politikern in der EU. Du weißt, was in so einer Mastermind alles abgehen kann, was da passieren kann, welche Connections dort geschnürt werden. Und du kriegst gleichzeitig Informationen, die du sonst niemals bekommen würdest. Und das ist der Benefit. Dieser Klaus Schwab hat quasi eine elitäre Mastermind kreiert über Jahrzehnte, bei dem er Zugang hat zu den einflussreichsten Menschen und Unternehmer der Welt. Und der einzige Grund, warum ich als CEO eines solchen Unternehmens in dieses Netzwerk will, ist, weil ich mich mit Gleichgesinnten aus Politik und Wirtschaft an einen Tisch setze, um da Informationen zu bekommen, die ich sonst niemals kriegen würde. Denn du kannst ja mal davon ausgehen, wenn wir in Deutschland eine Situation haben, dass man sagt, der Benzinermotor soll bis 2030 komplett eliminiert werden. Wo werden die Informationen und die Wege, wie man das umsetzt, wo werden die denn besprochen?
Jetzt meine Frage an dich. Der Zeichner von den Simpsons.
Ja.
Sitzt der auch dort? Wieso weiß der, was passieren wird in den nächsten paar Jahren?
Da es eine Zeichentrickserie ist, ist es für mich schwer nachvollziehbar, ob ich die Zeichnung nicht im Nachgang einfach so gezeichnet habe. Weißt du, ich kann das nicht greifen.
Nee, das sind tatsächlich. Es gibt Szenen, die tatsächlich jahrelang vorher im Fernsehen lief.
Okay.
Dann sitzt vielleicht dieser Zeichner von den Simpsons in den richtigen Gruppen, elitären Gemeinschaften, wo besprochen wird, was in den nächsten Jahren so abgeht, also sprich Visionen. Ne? Mhm. Auch der Herrscher von Dubai hat klare Visionen und das teilt er ja mit der ganzen Welt über seine Marketingkanäle. Ne?
Ja.
Das heißt, das ist kein Geheimnis. Wir wissen, was Dubai vorhat bis 2040. Mhm. Wir wissen, was Saudi-Arabien vorhat bis 2030. Mhm. Aber wir wissen nicht, was WEF, WHO, was auch immer, Bilderberger, was die vorhaben. Das bleibt ja alles eigentlich verschlossen.
Genau. Und deswegen sage ich, das, was Klaus Schwab da gebaut hat in seiner Welt, ja, ist eigentlich genial. Aus seiner Welt. Denn, schau mal, früher war es das ja so. Da sitzt die Regierung aus Deutschland, sitzt zusammen im Parlament und quatscht über irgendein Thema. Und dann geht es ja auch um Handelsbeziehungen. Geht es ja mit Sicherheit auch. So. Jetzt hat man aber nur Beziehungen zu einem anderen Land. Nehmen wir mal Ägypten, jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich mich ins Flugzeug setze und dahin fliege und mit denen quatsche. Ja, es wird dann neu gewählt, den kenne ich noch gar nicht, jetzt muss ich den erstmal kennenlernen, bla bla bla. Also dieser Weg ist viel zu kompliziert und dauert viel zu lange. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, in diesem Netzwerk genau diese Menschen vor Ort kennenzulernen. Viel einfacher, weil alle dort sind. Das ist ja das Who is Who der politisch und wirtschaftlichen Weltelite. Das heißt, aus denen ihrer Sicht ist es fast schon Pflicht, dorthin zu gehen.
Klar, es öffnete die Türen zu allem.
Ganz genau. So, und jetzt kommen wir eben zum eigentlichen Perversen an dieser Geschichte. wenn dort mehrere hundert, tausende Teilnehmer sind, ja, die kommen mit Privatchats, die sind sehr erfolgreich, die haben beste Beziehungen und geben sich quasi sogar auf dem Pissoir die Türklinke in die Hand. Was interessiert mich da das Volk? Was juckt mich das dann noch? Was interessiert mich, wie es meiner Bevölkerung in Zukunft geht, weil ich weiß, in meiner Position, mit der Macht, mit den Connections, die ich habe, kann mir nichts passieren. Ich bestimme, dass die Leute kein Auto mehr fahren dürfen. Ich bestimme, dass sie nicht mehr fliegen dürfen. Ich bestimme diese, schränke sie hier ein und so weiter. Mich betrifft es ja nicht. Ich gehöre zur Elite. Ich fliege weiter. Ich lasse mir die Steaks beim schönen 7-Gänge-Menü in Dubai auf den Tisch, aufs Hotelzimmer servieren. Ja, ich verdiene einen Haufen Kohle, wahrscheinlich auch noch unter der Hand. Ja, das ist das Brutale an diesem Netzwerk. Die Leute, die dort drin sind, und ich sage bewusst auch die deutsche Regierung, auch die EU, die juckt es auf einmal nicht mehr, und das können wir ja erkennen, was mit dem eigentlichen Volk passiert, denn sie sind fein raus.
Du kennst den 380er von Emirates, ne?
Ja.
Da sitzt eine Klasse oben, oder zwei Klassen sitzen oben und eine Klasse sitzt unten. Unten sitzt die Economy. Wenn ich oben sitze in der Business, interessiert mich nicht, wer unten in der Economy sitzt.
Ja.
Ich fliege von A nach B, ich will ankommen, Komod.
Ja.
Früher, als ich Economy geflogen bin, habe ich immer gefragt, wie ist es denn da oben zu sitzen? Jetzt, wo ich oben sitze, es interessiert mich nicht, wie die da unten sitzen, ob da die Kinder schreien, ob ich meine Lehne nach hinten kippen kann, 8 cm oder nicht. Ich sitze aber auch nicht in der Politik. Wenn ich in dem Flieger sitze, sitze ich nicht im Bundestag. Deshalb, ich habe ja schon in der Folge das Luxusleben der deutschen Politiker mich gefragt, warum machen das die Politiker überhaupt, das Volk zu vertreten, wenn sie doch schon Anteile dort haben, hier Gigs, hier Bücher schreiben. Das heißt, sie haben das Geld. Sie sind ja reich. Warum machen sie es? Warum fahren dann Politiker, Geschäftsführer, was auch immer, dann zu diesen WF-Treffen? Was ist der Sinn dahinter? Das, was du gerade sagst, die interessieren sich im Feuchten um das Volk.
Ja.
Aber sie nehmen Entscheidungen wahrscheinlich von diesen Meetings mit, die sie dann im Bundestag, im Meeting, Audi-Vorstand, was auch immer, der Politiker, die Ursula, sitzt ja in der EU, ne? Da wird definitiv was mitgenommen und umgesetzt. Weil, warum zahlen sie diesen Wert? 45.000, 300.000, 600.000? Da muss ja auch ein Resultat daraus entstehen.
Ja, einfaches Beispiel. Deutsche Bank. Die Deutsche Bank gehört zu der Bank weltweit, die am meisten Gelder für Kriegsfinanzierungen investiert hat.
Darum stehen sie auch sehr oft in der Kritik.
Ja, juckt es die?
Nein.
Also, so viel zum Verständnis für die Community, was dieses Netzwerk, wie viel Power, wie viel Macht mittlerweile dieser Schwab um sich drumherum, über Jahrzehnte hat er das ja aufgebaut, an welchem Standpunkt wir mittlerweile angekommen sind. So, und jetzt kommt eben das Buch ins Spiel, sein Buch und die Pandemie. Und in diesem Buch steht ein Zitat drin, was ich gerne mal vorlesen möchte. In dem Buch steht, aus dem Buch,
ja.
Covid-19, The Great Reset.
Aha. Von Klaus Schwab. Das Covid-19?
Ja.
Ah, okay.
Können wir mal einblenden auf Amazon? Kann man das?
Das kann man bei Amazon ganz normal bestellen.
Ja, genau.
Wir hätten einen Affiliate-Link kriegen sollen.
Für den nicht, glaube ich, oder?
Naja, aber dann werden vielleicht der eine oder andere jetzt den besten das Buch bestellen. Okay, das heißt, das Zitat heißt?
Genau, in dem Buch steht, die Pandemie wird als tiefgreifende Zäsur verstanden, die die einmalige Gelegenheit bietet, die Welt im Positiven zu verändern.
Zensur?
Ja. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, die Welt im Positiven zu verändern, für wen? Also wahrscheinlich für die, ja, weil für uns ist es ja, als ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher, ist die Frage, was ist positiv und was ist negativ, ja?
Ja, lass uns mal zusammenfassen. Mhm. Welchen positiven Aspekt hatte denn die Pandemie, sagen wir 3 Jahre lang?
Ja.
Welchen positiven Aspekt hatte sie?
Für uns Menschen oder für die Elite?
Nee, für uns Menschen, für das Volk.
Mir fällt so spontan keins ein.
Weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir in diesen 3 Jahren irgendwas für die Umwelt getan haben. Wie viele Masken wurden produziert, die auf der Straße gelandet sind?
Oder im Meer?
Oder im Meer sehe ich sehr oft. Ich habe das in Indien jetzt auch immer wieder gesehen, dass das Meer alles anspült. Wie viele Gummihandschuhe hatten wir? Mhm. Wie viele PCR-Tests, die weggeschmissen wurden? Das ist alles auf Plastik basierend. Da wurde keine Maisstärke verwendet. Was sie aber vor dieser Krise noch eingeführt hatten weltweit, waren die Plastikstrohhalme zu entsorgen. Ja. Dann kam die Pandemie und auf einmal war dieser Umweltgedanke, meiner Meinung nach, so wie ich das wahrgenommen habe, auf einmal egal. Deshalb zusammengefasst, was hatte das Volk in diesen 3 Jahren, wo diese Pandemie stattgefunden hat, was hatten wir davon und die Umwelt?
Wir ja nichts, aber die, denn es steht da ja, ich lese das nochmal vor, die Pandemie wird als tiefgreifende Zäsur verstanden mit einer einmaligen Gelegenheit. Das bedeutet, das globale Virus war von Anfang an klar, dass es dafür genutzt werden soll, um neue Regeln, neue Gesetze aufzuerlegen und umgekehrt bisherige Regeln und bisherige Gesetze zu eliminieren. Das steht da so in dem Buch drin. 1:1. Also er macht da auch keinen Hehl draus. So, das bedeutet, die Kernaussagen in dem Buch lauten unter anderem, es wird zu transformierenden Prozessen kommen, die die Wirtschaft grundlegend verändern. Regierungen sollen wirtschaftlichen Erfolg durch soziale Aspekte mit einbeziehen. Thema Bürgergeld, ja, du kriegst Geld für nichts tun. Und die Corona-Pandemie könnte das Ende des Neoliberalismus einläuten. Ich musste das Wort mal googeln. Ich lese dir das jetzt mal vor, was das heißt. Der Neoliberalismus strebt eine freiheitliche, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit Anerkennung von Privateigentum, Vertragsfreiheit und Freihandel an. Und genau das wollen sie eindämmen.
Das ist ja das, was die Leute ja gerne haben und haben wollen.
Das heißt, in diesem Buch steht eigentlich nichts anderes wie der Leitfaden aus meiner Sicht für die totale Diktatur in der westlichen Welt.
Wenn ich dir zuhöre, du hast dich ja vorbereitet für diesen Podcast, es ist eine schleichende Diktatur, die langsam kommt.
Ja.
So wie Nebel. Und du wirst eingenebelt, die Medien zitieren auch nichts aus diesem Buch. Das Buch wurde in den Medien dann nie irgendwie kritisch betrachtet oder irgendwie durchleuchtet. Was hat der da geschrieben? Deshalb, ich habe das am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich sehe diesen Clausi als nächsten größten deutschen Wahnsinnigen.
Aber es gibt aus meiner Sicht einen großen Unterschied zu Adolf. Adolf war bis auf sein eigenes Heer und seine eigenen Offiziere mit seinem Wahn alleine. Der Typ hat ja alle mit an Bord. Das bedeutet, wenn wir uns das alles mal zusammenbauen und schauen, wie wir dieses Puzzle zusammenbekommen. Was ist seit der Pandemie? Du hast ja die Frage gestellt, was ist passiert? Ganz einfach. Wir sind in einer Situation, in der wir sowieso schon weniger reisen sollen. Mehr Homeoffice. Weniger Autofahren. Das Thema automatisierte Fahrzeuge auf Straßen, also AI-gesteuerte Fahrzeuge, soll immer mehr kommen. Das erinnert mich an eine Art von, aus einer Szene von iRobot mit Will Smith. Ja, da steigen die in ein Auto ein, das unbemannt fährt, aber auf einer vorgegebenen Strecke fährt. Für alle, die glauben, das ist jetzt ein Witz, ja, es gibt eine Rede von Klaus Schwab, wo er genau das erklärt und wo das genau in San Francisco getestet wird. Schauen wir uns das hierzu ganz kurz an.
Automatically guided car, a self-driven car, will come to your hotel or wherever you are and will bring you to the airport. No, Los Angeles is one of the cities with the heaviest traffic, who told me in 2030 Los Angeles will be private car driven free. And this will allow to transform highways into parks and other public spheres.
Zudem muss ich noch was einkippen. Ja, in San Francisco fahren vollautonome Fahrzeuge von der Herstellermarke Jaguar. Die haben aber etliche Kameras an Bord und auch außerhalb. Und da hat letztens tatsächlich einer versucht, das Auto zu stehlen. Fun Fact an dieser Stelle.
Okay.
Dass diese Fahrzeuge noch getestet werden und nicht so 100% reibungslos funktioniert, haben auch Journalisten in San Francisco schon getestet. Dann fährt das Auto nicht von A nach B, von A nach A. Also er bringt den Passagier wieder zurück. Aber der das Auto stehlen wollte, also ein vollautonomes Fahrzeug, da gehört schon ziemlich viel Dummheit dazu. Ne? Ja.
Und ich habe gehört, dass Google, auf dem Google-Gelände gibt es das schon. Dort fahren nur unbemannte Fahrzeuge, die ihre Mitarbeiter von A nach B bringen.
In San Francisco, die Jaguars, die fahren durch die ganze Stadt. Krass. Die halten teilweise auch den Verkehr auf.
Es geht los. Grünes Licht für selbstfahrende Taxis in San Francisco. Die Roboter-Taxis dürfen damit nun in der gesamten Stadt und zu jeder Tageszeit fahren.
Ja, die fahren auf öffentlicher Straße und das schon seit Monaten.
Und weißt du, was das Ziel dabei ist? Sagt er ja in dem Video, dass du irgendwann privat gar kein Auto mehr besitzen darfst. So weit soll es kommen. Das ist das Ziel. Ja? Dann haben wir das Thema CO2-Fußabdruck. Ja? Du kriegst ein eigenes CO2-Konto, bei dem bestimmt wird, wie viel CO2-schädliche Verwendung du pro Monat, pro Woche, pro Jahr nutzen darfst.
Muss ich auch wieder was einkippen. Singapur. Mhm. Weißt du, wie viele Einwohner von Singapur gar kein Auto haben? Weil sie es nicht leisten können. Ein gebrauchter Golf 5, $80,000.
Wow.
Ein gebrauchter Golf 5, weil auf diesem gebrauchten Golf 5 ist eine Lizenz drauf. Das heißt, die haben das so gemacht, dass du in Singapur nur ein Auto lenken darfst, um die Welt zu schützen, den Verkehr nicht zu überlasten und, wenn du eben das Geld dazu hast. Also das erinnert mich jetzt auch, gerade wenn du es erzählst, habe ich in Singapur ein krasses Déjà-vu. Ich war jetzt schon zweimal in Singapur. Beim zweiten Mal habe ich mich da ein bisschen tiefer damit beschäftigt und ich habe auch vor Ort die Infos bekommen. Ich habe dann geschaut, gebrauchte Golf 5, müsste man jetzt gucken, was kostet der jetzt, weil der eben die Lizenz drauf hat. Um das Auto geht es gar nicht, es geht um die Lizenz von dem Auto.
Ja, und jetzt ist ja in der EU gerade das Gespräch, dass man die Führerscheine verändern will. Und es soll wohl so sein, dass du zukünftig für einen SUV einen eigenen Führerschein brauchst. Also auch das sind ja so versteckte Maßnahmen. Ja.
Gut, um die Leute, die gerne denunzieren, feiern das, ne?
Ja.
Weil die gönnen dem anderen ja kein SUV. Mhm. Ja. Aber das finde ich schon krass. Die Senioren sollen ja auch noch
einen Idiotentest machen.
Idiotentest jedes Jahr, oder wie war das?
Genau. Müssen den natürlich auch bezahlen.
Ja.
Auch klar.
Wird aktuell nur getestet, ne?
Ja, ja.
Dieses Vorhaben. Ja. Wow.
Also CO2-Fußabdruck haben wir, dann das Social Scoring soll ja kommen, dann haben wir höhere Steuern, haben wir ja schon. Alleine das Thema mit der Mehrwertsteuer im Restaurant, ja, wo ja Scholz versprochen hat, es wird nie wieder eine Erhöhung geben, ja, drauf geschissen auf Deutsch.
Hat er vergessen,
genau. Dann soll ja die Mehrwertsteuer erhöht werden, von 19% auf 21% jetzt.
Ja, das vergessen wir schnell.
Die Bürgerrechte sollen eingeschränkt werden, es soll immer mehr zu totalitären Systemen
kommen.
Wie
meinst du, eingeschränkt werden? Sollen eingeschränkt werden? In welche Richtung?
Ja, wir haben ja zum Beispiel gerade in der Pandemie-Thematik gab es ja auch das Thema, dass du beispielsweise als Mitarbeiterin einer Arztpraxis musstest du dich impfen lassen. Als Polizist musst du dich impfen lassen.
Ach, das
also meinst die Bürgerrechte
du?
Generell.
Naja, du konntest ja auch da, wo du dir beim Eiswagen das Eis gekauft hast, nicht dein Eis lecken.
Ganz genau.
Ja, sowas.
Oder du durftest dann abends um 22 Uhr nicht mehr auf der Straße fahren. Ja? Also weiß ich noch, als ich noch in Deutschland war, abends wollte ich wegen um 10:30 mit dem Hund raus. Und dann sagt meine Frau, nee, es ist Ausgangssperre. Ich habe erst gedacht, die will mich verarschen. Wow. Das war eigentlich so.
Ja, aber das war wahrscheinlich alles ein Test.
Ja, man,
wie weit kann man gehen? Wie weit kannst du den Menschen, das Volk einsperren, einschränken?
Genau. Ja.
Und ich weiß auch, es gab ja in Deutschland anscheinend, du durftest in deiner Wohnung nicht mehr als wie viele Personen einladen?
Ich glaube 5 oder so.
Ja. Und das wurde auch kontrolliert vom Ordnungsamt oder von wem?
Ja, das gab wohl so Stichproben, ne? wo das Ordnungsamt nachts durch die Straße oder abends durch die Straße gelaufen ist und hier und da mal geklingelt hat, um zu testen.
Ich frage mich, was sind das für Menschen, die diese Befehle ausgeübt haben?
Aus meiner Sicht ganz offen, klassischer Leckdiener des Staates. Anders kann ich das nicht formulieren.
Also wenn jemand, und ich glaube, dass solche Menschen unseren Podcast gar nicht sehen und hören, wenn jemand dabei ist, ey, verschwinde hier. Wirklich, ist meine ehrliche Meinung.
Was haben wir noch? Kritiker mundtot zu machen. Ist mir jetzt passiert vor kurzem, ja.
Bei LinkedIn, genau.
Verbot, genau.
Ist schon wieder vorbei oder
nach wie vor? Ja, ich muss jetzt einen Anwalt einschalten halt. Nee. Ne? Ja. Dann der Digital Service Act ist ja nichts anderes. Die Internet-ID soll kommen, der digitale Euro soll kommen.
Bargeld ist schon ein heißes Thema, ne? Also wenn du schon Bargeld mitschleppst, das kann schon zu Problemen kommen, ne?
Dann die Regierung übernimmt immer mehr Macht und ja, fördert im gleichen Stile das Sozialleben. Ja, das ist dann zum Beispiel auch da ganz klar beschrieben. Das heißt, der Staat gibt dir ja eh schon vor, wie beispielsweise wie du deine Kinder zu erziehen hast. Ja, es gibt ja eine ganz spannende Aussage von Nancy Faeser, ja, der Innenministerin, die in einem Interview sagt, wir müssen aufgrund der Erziehung der Eltern zu Hause müssen wir noch mehr in die frühkindliche Erziehung im Kindergarten eingreifen. Das hat die ganz klar gesagt. Ja. Also der Staat will immer mehr Macht übernehmen. Das heißt, mit der Einführung des Bürgergeldes bist du ja komplett am Arsch, weil wenn du nicht das tust, was der Staat dir sagt, sperren sie dir einfach dein Konto.
Es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, ne? Genau. in diese Richtung soll es gehen. Und es ist in dem Buch auch ganz klar beschrieben, dass man natürlich davon ausgeht, dass es soziale Unruhen gibt, ja, dass die Mittelschicht immer mehr unter Druck gerät. Das hat man ja auch in der Pandemie gesehen und sieht es heute immer noch. Unternehmer oder Selbstständige, die nicht ganz so wirtschaftsstark sind, gehen pleite. Die Unternehmen, die erfolgreich agieren können, die sagen, nee, Deutschland, lass mal lieber, ich gehe ins Ausland. Ja. Also auch hier findet ja gerade eine wirtschaftliche Zerstörung der Finanzkraft in Deutschland statt. Ja. Und da muss man ja nur mal eins und eins zusammenzählen, wo soll das weiter hinführen? Und um jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen zum Schluss zu kommen, wenn du dir diese ganzen Puzzleteile zusammenbaust, dann ist doch logisch, dass ein Scholz, ein Habeck, ein Lindner und eine Baerbock drauf scheißen, was das Volk denkt oder nicht denkt. Weil die eigentlichen Entscheidungsträger ist doch nicht mehr das Volk. Die eigentliche Elite kommt da in Davos und was weiß ich wo, die kommen da zusammen. Dort wird entschieden, wohin der Hase läuft. Und deswegen setzt sich ja auch eine Baerbock hin in einem Interview und sagt, wir werden bedingungslos die Ukraine unterstützen, ganz egal, was meine deutschen Wähler sagen.
Regierung stehe an Seite der Ukraine, egal, was meine deutschen Wähler denken, sagt Baerbock.
Stell dir mal vor 20 Jahren vor, ein Politiker hätte so etwas gesagt. Der wäre noch nicht aufgestanden, wäre es das gewesen.
Das wäre es. So.
Und deswegen haben diese Politiker ganz klar so eine große, fette Fresse, weil sie genau wissen, es passiert ihnen nichts. Weil die eigentlichen Machthaber um sie drumherum dafür sorgen werden, dass sie nicht zurücktreten müssen und dementsprechend bestimmte Fäden gesponnen werden und sie einfach weitermachen können, wie sie wollen. Und das finde ich die größte Gefahr in unserer heutigen Zeit, wissentlich, dass wir ja in einer Demokratie leben.
Das macht Sinn. Also ich habe das, glaube ich, schon in einer Podcast-Folge gesagt. Seitdem ich in Dubai lebe, hinterfrage ich die Demokratie, die wir hier gar nicht haben. Ja. Ich hinterfrage sie, weil ich kam aus einem Land, wo eine Demokratie herrscht. Und aus einem Land, wo in den letzten 20 Jahren so viel Korruptionsvorfälle und Verurteilungen gab für hohe Politiker in Österreich. Für mich ein schönes Land, aber politisch geht das komplett in eine andere Richtung. Und wenn ich jetzt das sehe, von Dubai aus, und hier haben wir keine Demokratie, hier haben wir eine Autokratie, wenn ich mir jetzt Österreich so von hier aus betrachte, dann sehe ich, da läuft extrem viel falsch. Und das hat mit dem tatsächlichen oder mit der tatsächlichen Idee, Demos Kratos, nichts mehr zu tun.
Absolut.
Das Volk entscheidet, nada, das war's. Also Da gebe ich dir recht, ja, dass das mit Demokratie wenig zu tun hat. Es ist eine Entscheidungsträger-Elite, die Meetings abhält, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf. Oder ist das ein Ausfassen von Befehlen, ja, was auch immer. Aber du hast es gut genannt. Es ist eine Mastermind von einflussreichen Menschen, die sich zusammentreffen und ihre Interessen wahrscheinlich verfolgen. Und da ist das Volk egal. Also nochmal das Beispiel. Mir ist es egal, wenn ich oben sitze im 380er in der Business, wie es denn da unten geht, ob es zu laut ist oder ob die noch ihr drittes Getränk bekommen. Ich krieg meins da oben.
Ja. Ja? Vor allem, was glaubst du, wie viele Informationen da geteilt werden? Inside-Informationen. Also sind wir auch ganz offen. Eigentlich ist ja Aktienhandel, ja, Insider-Geschäfte, sind ja eigentlich verboten. Ja, du glaubst doch nicht, dass da gehen da auch Informationen über den Tisch, die du ja sonst nirgendwo herkriegst. Ja, nur mal als Beispiel. So.
Man erinnere sich, Zelensky hat ja Bitcoins empfangen, damit er den Krieg finanzieren kann.
Genau. Ganz kurz zum Schluss, was kannst du jetzt tun? Was ist die Lösung? Und meine persönliche Meinung, und da würde mich deine auch interessieren, die nächsten 5 Jahre würde ich an deiner Stelle versuchen, finanziell so stark und unabhängig wie nur irgendwie möglich dich aufzustellen, vielleicht auch die eine oder andere Immobilie zu verkaufen, ja, einfach darüber mal nachzudenken, speziell in Deutschland, Österreich, EU, um dann mit diesem Kapital zumindest die Flexibilität zu haben, die finanzielle Flexibilität, woanders deutlich entspannter zu leben.
Definitiv, da bin ich deiner Meinung. Ich habe meinen Kunden vor 1,5 Jahren schon empfohlen zu verkaufen.
Ja.
Und die, die es gemacht haben, haben zu einem Peak gut verkauft. Und ich habe so viel Feedback, dass dieser Hinweis von mir extrem gut angekommen ist und viel Geld gebracht hat. Heute kriegst du ja weniger als vor 1,5 Jahren.
Absolut. Entscheidungen zu treffen, um jetzt noch die Wahl zu haben, wie du mal später leben willst, ja, anstatt dass der Staat irgendwann noch weitere Gesetze auferlegt und du irgendwann zwangsenteignet wirst. Und zum Schluss hier noch ein ganz klares, eines meiner Lieblingszitate. Früher war die eigene Immobilie das absolute Statussymbol, heute ist es geografische Freiheit. Und wenn dich dieses Thema interessiert und wir darüber mal sprechen sollen, lade ich dich dazu gerne ein. Hier unten ist in den Shownotes ein Link zu unserem Kalender. Lass uns gerne mal sprechen, live per Zoom. Und wir schauen einfach mal, wie wir dich in verschiedenen Bereichen aktuell hier unterstützen können. Und von meiner Seite soll es das heute erstmal gewesen sein. Eine der längsten Folgen. Hat super viel Spaß gemacht. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Teilt es gerne auch an eure Freunde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe.
Und by the way, sehr viele Leistungsträger wandern gerade weg oder aus dem Dachraum. Und die meisten kommen nach Dubai. Auch interessant.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Patrick.
Sehr gerne.
War spannend, ja, interessantes Thema. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.